embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Es ist ein hochsommerlicher, schwülheißer Vormittag. In der Nähe bringt ein Bauer Heu ein. Neben der Kirche wird gearbeitet. Ein stinknormaler Arbeitstag also. Auch für Andrea Fischbacher, die ich treffe. Als Leiterin der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz führt sie oft Neugierige zu sogenannten Kraftorten. Bevor sich Andrea Fischbacher ganz dieser Arbeit mit verschiedenen Energiebündeln an unterschiedlichen Stellen der Erde widmete, arbeitete die Religions- und Literaturwissenschaftlerin als wissenschaftliche Assistentin und Mitarbeiterin an der Universität Zürich.
Wir stehen vor der Kirche in Wetzwil, oben an Herliberg. Warum ist genau das der Ort, wo du mich angestellt hast?
Es ist ein Ort, der gut erreichbar ist. Das ist für viele Menschen sehr wichtig. Man kommt mit ÖV an, man kommt mit Auto an, man muss nicht weit laufen. Und es ist ein wunderbarer Ort, wie du festgestellt hast, schon fürs Auge. Eine wirkliche kleine Perle. Es ist da seit dem 8. Jahrhundert eine Kapelle beleidigt. Seit dem 13. Jahrhundert eine grössere Kapelle, seit dem 18. Jahrhundert eine Barockkirche. Und die ist nicht erst dann entstanden. Die steht nämlich auf ganz kräftigen Punkten. Die kräftigen Punkte sind im Chor zu finden, beim Taufstein und auch aussen am Chor auf dem Bänkli. Mir wird es auf dem Bänkli fast ein bisschen schwindelig. Es ist sehr viel Kraft da. Der Test energetisch weist auf einen ehemaligen Jahreszeiten-Vierplatz hin. Wenn ich solche Aussagen mache, sind die nicht beleidigt. Die Archäologie müsste die belegen, bis die wissenschaftlich gültig sind. Das sind reine Testaussagen. Und das ist extrem schwierig, in der fachchristlichen Zeit archäologisch zu belegen, wenn nachher gebaut worden ist auf dem Platz. Also ist praktisch nicht möglich. Meinem Wissenschaftlerherz gefallen die Sachen gar nicht, die man nicht können belegen können.
Ja, ja.
Aber muss damit leben und muss halt möglichst sachlich, möglichst nachvollziehbar dran herangehen. Wichtig zu sagen ist, dass wir nicht esoterisch arbeiten, sondern möglichst sachlich.
Können wir doch mal reinschauen und ja. Über die Methode reden wir sicher später genau. Noch ein bisschen mehr. Also ein Platz ist da aussen auf dem Bänkli, jetzt gehen wir in die Kirche rein.
Jetzt laufen wir, wie wir die vordere Türe nehmen, was wir jetzt gemacht haben, direkt an den achteckigen Taufstein hin. Wenn du mal die Hand über Blumen hebst, die draufstehen, vielleicht spürst du die Schwingung, die da unten raufkommt. Auch er markiert einen kräftigen Ort. Er ist nicht ganz so stark wie der, den man draussen spürt, aber auch der ist stark. Wenn ich mit einer Gruppe hineingehe, die meisten spüren da. Heisst aber nicht, dass jeder Mensch diese Erdschwingung muss spüren.
Ich halte meine Hand über die Blumen auf dem Taufstein und löse für einen Moment meinen Fokus auf das, was ich da eigentlich tue, nämlich arbeiten. Die ganze Kirche, der gesamte Ort schwingt. Da gibt es einen Haufen Informationen wahrzunehmen.
Es ist noch schwierig, das als einzelnes Ding auszumachen, weil das Ganze schon recht, ja. Es läuft als Ganzes schon recht viel.
Ja, genau.
Aber ich würde sagen, ja, merke ich.
Ich habe vorher sogar noch einen Akupunkt gefunden. Das ist ein Kraftort, nochmal ein anderer. Der kommt direkt unten rauf. Das ist also rein natürliche Kraft und der ist noch viel stärker wie die anderen. Ich kann ihn dir zeigen und dich einmal draufstellen.
Wenn ich dann davon fliege. Wer ist denn das sein?
Das solltest du ihn spüren. Das ist jetzt ein rechtsfallender Nackenpunkt.
Ja.
Das kommt unten rauf.
Ja.
Es gibt auch die Linksdrehenden, da kommt Kraft oben runter.
Wow.
Dort setzt es dich dann fast.
Nein, das ist mehr so, eben, schau zusammen.
Ja, genau. Da fliegt man weg, da kommt man die ganze Erdkraft von unten rauf über. Wir nehmen an, dass die früheren Clans, die hier in vorchristlicher Zeit gesiedelt haben, genau solche Punkte genutzt haben, um dann auch ihre Kraftkreis noch mehr kräftigen und um ihr Alltagsleben überhaupt bewältigen ohne Technik.
Dann stellt man sich da drauf, lässt sich auf und geht nachher wieder krampfen, dumm gesagt.
Man hat es raffinierter gemacht, wahrscheinlich. Auch okay. Das können wir ja nicht belegen, weil wir haben keinen Film, der dort Jahrtausende zurückschauen lässt. Aber wir sind am Forschen und wir stellen es uns so vor, dass die Kraft gelenkt worden ist in einen Kreis, vielleicht über verschiedene Steine. Der Stein hat wie das Wasser ein Gedächtnis, eine Speicherfunktion, kann die Kraft aufnehmen. Im Kreis kann man sie miteinander im Kleinen aufpowern. Da haben sie Methoden entwickelt, um die Kraft zu verstärken. Kennen wir uns alles nicht mehr aus, brauchen wir nicht mehr. Ist uns ziemlich fremd. Und wenn wir das hören, denken wir, naja, geht es noch oder was soll das? Aber so haben sie es halt geschafft. Sie haben das müssen nehmen, was sie hatten. Und unsere Technik haben sie noch nicht gehabt. Und dann haben sie es auch können weiterlenken. Zum Beispiel, wenn jemand krank war, hat man es genau dort angelenkt, wo die Person die Kraft gebraucht hat, zum Heilen. Oder man hat auch die Pässe geschützt. Man hat die Kraft aufgelenkt bis zu einem Pass und hat dort Schutzmechanismen eingerichtet. Ganz verrückte Sachen, wo man heute einfach da stehen und staunen.
Das ist ja fantastisch.
Ja, ja, man hat wirklich... Die Menschen sind anders gewesen, aber nicht dümmer.
Nein.
Sie haben einfach genutzt, was sie hatten und haben können.
Was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist.
Nein, natürlich nicht.
Also das machen wir ja auch, aber...
Wir machen das auch, genau.
Noch anders.
Gleich, ja. Genau. Dann haben wir nochmal etwas schön Historisches und das knüpft jetzt an am alten Jahreszeiten 4 Platz, einfach thematisch. Mhm. Wir haben dort Schutzmantel Madonna und die Anbetung durch die Könige. Und es ist so ein Weihnachtsbild, ein Marienbild. Und das ist wahrscheinlich ein alter Vierplatz gewesen, der zur Sonnenwende an der Weihnacht, also natürlich vor der Weihnacht, vor der Weihnacht gefeiert hat, am kürzesten Tag verwendet worden ist. Wir stellen uns vor, da hat es Prozessionen angegeben und vorchristliche Riten. Man hat sich bedankt, man hat Gaben gebracht, man hat Sonnenbetten wieder länger scheinen, weil nur mit der Sonne hat man können existieren. Mensch, Tier und Pflanzen müssen fruchtbar sein, damit man hat können überleben. Und die Sonne ist natürlich da der wichtigste Part gewesen. Also es ist ganz ein wichtiger Viertag gewesen. Und das ist wahrscheinlich da gewesen. Und das alte Fresko, das ist übrigens in der Reformation überstrichen worden. Und nachher hat man es zum Glück wieder können vorholen. Das weist darauf hin, dass man thematisch immer noch so ein bisschen im Gleichen innen ist. Und das ist etwas Spannendes, was wir in der Forschung immer wieder entdecken, dass Themen eigentlich nicht ändern. Am gleichen Ort ist immer ein bisschen das Gleiche. Es ändert, es modernisiert sich, es verändert sich, aber im Grundsatz ist der Ort immer so ein bisschen der Bewahrer von einem Inhalt.
Ja, es hat wahrscheinlich ja eben auch einen Grund, der Ort ist ja nicht zufällig.
Nein.
Eben.
Genau.
Genau.
Man hat gesucht, wo, das machen wir heute auch.
Ja. Ja.
Wenn wir ein Event planen, machen wir das auch nicht irgendwo in Bellevue auf der Kreuzung. Außer wir machen das Strassenfest, dann stimmt es eben. Aber normalerweise gehen wir sehr genau schauen, wo passt das an.
Stimmt.
Und das haben sie so gemacht und sind immer auf die kräftigen Plätze.
Ja.
Und aus denen haben sich immer unsere Kulturen entwickelt. Also jede Kultur hat dort ihren Ursprung können nehmen. Und darum ist der Platz so spannend heute. Und natürlich besonders spannend, wenn eine Kirche draufsteht mit Baugeschichte, mit Kunstgeschichte. Es gibt dann ganz viele Schichten, die sich überlagern.
Ja, ja.
Und jede für sich ist wieder sehr interessant. Und da ist es auch sehr kräftig. Also, jetzt Nacht schlafe ich dann nicht.
Das sollte man vielleicht wieder rausgehen.
Es ist gut. Langsam okay, wieder ist rausgehen. Gut. Ja.
Wir gehen ein paar Schritte weiter und erreichen eine Linde auf dem Hügel hinter der Kirche. Das Panorama an jenem Vormittag ist zwar nicht klar, aber dennoch unglaublich. der Zürichsee, der Albis gegenüber, die Berge, eine verschwommene Ahnung links von uns.
Ja, jetzt sitzen wir unter der Linde. Was weißt du über diese Linde oder was hörst du von dieser Linde, Andrea?
Von dieser Linde höre ich, dass sie ebenfalls sehr viel Kraft hat. Nicht die Linde selber ist kräftig, sie wird kräftig durch ihren kraftvollen Wuchsort und die energetische Testung, wieder nicht belegt, lediglich energetische Testung, sagt mir, dass hier früher ein wahrscheinlich genutzter Kraftplatz gewesen ist, macht Sinn, er liegt erhöht. Irgendwo haben die Menschen gesiedelt vor Christi Geburt und haben ihre Kraftplätze gehabt. Damit haben sie ihren Alltag geregelt. Was wir heute wissen, haben sie rund um ihre Siedlung herum einige Kraftplätze angelegt. Eine Zeit lang mit Steinkreisen, um die Kraft wirklich zu sammeln und hoch zu powern und auch weiter zu lenken, genau dorthin, wo sie sie gebraucht haben, so ganz ohne Strom und ohne Technik, haben sie ihren Alltag gemeistert, mit Hilfe eben diesen Kräften.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, die energetische Testung zeigt? Wie testest du oder deine vielleicht Mitarbeitenden das?
Das ist ein großes Problem insofern, als wir versuchen, wissenschaftlich zu arbeiten und genau dieser wichtige Teil funktioniert noch nicht wissenschaftlich. Die Sache ist die, dass die Erdenergie physikalisch noch nicht erfasst ist. Die Physik weiß noch nicht, was sind die Eigenschaften dieser Kraft. Wir wissen nicht, wovon wir sprechen, wenn wir von dieser Erdkraft sprechen. Das heißt auch, es gibt kein Messgerät, das genau diese Kraft erfasst. Und sobald das dann geklärt ist, kann sie gemessen werden und dann wissen wir auch, welche Eigenschaften sie mitbringt, was wir von ihr erwarten können und wie wir uns das ganz genau vorstellen. Bis es soweit ist, machen wir es, wie bereits die alten Ägypter das gemacht haben. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir setzen unseren eigenen Körper als Messgerät ein, denn dieser Körper spürt. Da ich ihn nicht fragen kann, doch ich kann ihn fragen, wie stark ist der Platz und welche Qualitäten hat er? Er gibt mir keine Antwort. Brauche ich einen Pendel oder eine Route, irgendein Anzeigeinstrument? Und da glauben dann viele Menschen, das sei jetzt esoterisch. Es ist einfach nicht wissenschaftlich. Wir können aber damit arbeiten. Es funktioniert sehr gut. Die Akzeptanz ist unterschiedlich. Ja. Das ist einfach der Stand der Dinge. Wir können das nicht ändern. Natürlich hoffen wir, dass sich das ändern wird. Bis dann müssen wir so verfahren.
Und du warst ja lange Zeit Wissenschaftlerin, hast auch an der Uni gelehrt. Wie bist du jetzt auf dieses Feld gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Habe die Bücher von Blanche Merz, meiner späteren Lehrerin, gesehen. Die haben mich interessiert. Ich bekam von der NZZ eine ganze Seite, um diese Bücher zu besprechen. Ich dachte, das ist ein Klacks. Ist ja nur so irgendwas Grenzwissenschaftliches. Dann merkte ich, hoppla, das ist ein großer Klacks. Es ist ein großes Gebiet. Ich habe mich dann eingearbeitet ein bisschen. Dann hat mich die Person, die das Ganze erforscht, die Blanche Merz, interessiert, habe eine Biografie geschrieben über sie. Und um überhaupt beschreiben zu können, was sie macht, musste ich noch mehr ins Gebiet eintauchen. Und irgendwann war ich dann auch im Gebiet drin. Zufällig hat es sich sehr stark überschnitten. Ich bin Religionswissenschaftlerin, auch noch nebst der Literatur. Und da haben sich sehr viele Berührungspunkte ergeben. Mein Interesse war schon sehr schnell, sehr geweckt. Und seither bin ich nicht mehr von diesem Gebiet losgekommen.
Und du sagst, du und die Leute, die mit dir arbeiten, ihr setzt vor allem euren eigenen Körper ein. Und plötzlich warst du dann eben in diesem Gebiet drin. Wie hast du denn gelernt, den Körper so als Kompass, als Instrument zu benutzen. Das ist ja nicht unbedingt etwas, in diesem Podcast besprechen wir das immer wieder, das ist ja nicht unbedingt etwas, was wir im Kinski oder so lernen. Das ist eher denke und dann zwinge dich zu allem Möglichen.
Exakt, das war der Weg. Ich war eigentlich ein Kopf auf zwei Beinen. Die Wissenschaftlerin, wie man sie sich vorstellen kann, ohne körperliche Empfindungen, große, zumindest was Plätze anbelangt, ich spürte gar nichts. Das ging alles über den Kopf, es hat mich interessiert, es hat mich fasziniert, ich wurde da reingesogen. Und dann ging es dann auch darum, damit zu arbeiten und das war sehr schwierig, weil ich spürte nichts. Andere spüren und gehen dann, weil sie etwas spüren, ins Gebiet hinein. Ich ging wirklich mit dem Kopf hinein. Und ich hatte rein einfach das große Glück, dass ich damals den Sohn noch klein hatte, und zwar wirklich relativ klein, so Kindsgealter, und der spürte natürlich.
Ah.
Ja, Kinder spüren, Kinder und Tiere und Pflanzen, ja. Und dann ging ich dann jeweils üben und habe Kleinsohn mitgenommen.
So gut.
Und musste immer wieder fragen, wo muss ich hinstehen? Wo ist das? Natürlich hat Blanche Merz mir genau gesagt, wo was ist, wo ich was spüren könnte, sollte, müsste. Hat gar nichts genützt. Ich bin brav dorthin gestanden, habe gar nichts gespürt. Aber mein kleiner Sohn hat dann immer mal wieder gesagt, aber Mami, doch nicht hier, komm da, da spürst du nicht, merkst du nicht, da musst du. Und es war ein jahrelanger Prozess, aber wirklich ein langer, bis ich dann mehr und mehr und mehr selber gespürt habe und dann auch mit Energien zu arbeiten begonnen habe. Heute bin ich energetisch sehr versiert. Ich teste alles auch selber, kontrolliere alles. Das ist eine reine Übungssache gewesen, aber eben eine wirklich lange.
Und du hattest da nicht irgendwie eine andere Methode, die dir das Spüren über den Körper noch näher gebracht hätte?
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Weil ich war wirklich einfach ein Kopfmensch und habe gar nicht auf den Körper fokussiert. Das kam einfach, weil es musste. Ich konnte nicht arbeiten ohne.
Mhm.
Oder?
Und wie ist das heute? Hast du heute wie dazu noch was, was dir das körperliche Empfinden erleichtert?
Nein, heute bin ich sehr sensibel auf alles Mögliche, was ich spüre. Ich spüre sehr stark, das hat Vor- und Nachteile. Ich kann nicht überall sitzen, also ich bin dann auch limitiert. Aber ich laufe natürlich jeden Tag in weiß Gott was für Energiefelder hinein. Und entdecke neue Akupunkte, entdecke Kraftorte, entdecke Kultorte. Und so macht die Forschung auch spannend, wenn ich an jeder Ecke etwas finde und das dann zusammenbringen kann, mir die Hintergründe recherchieren kann und ganze Kulturmöglichkeiten, die hier wahrscheinlich existiert haben, sehen kann.
Und du hast vorhin in der Kirche schon erwähnt, dass diese Orte meistens mehrere Schichten Geschichte quasi mit sich oder beinhalten, mit sich herumtragen. Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist.
Sie sammeln mehrere Schichten. Da ist zum einen die Kraftschicht, die wurde von den Urahnen genutzt. Da hat sich Kultur daraus gebildet. Das war gesellschaftlich, das war später dann religiös wichtig, dass wenn etwas draufsteht wie eine Kirche, ist die Baugeschichte wichtig, die Kunstgeschichte. Da gibt's ganz viele Schichten, mit denen wir arbeiten können, die interessant sind. Und ja, man wird nicht fertig.
Nein. Und du hast auch gesagt, das Thema bleibt immer dasselbe.
Ja, das haben wir festgestellt. An einem Ort wechselt natürlich die Methode, wechselt das Äußere, aber was da als Thema drin ist in diesem Ort, das wechselt eigentlich nicht.
Und sind das verschiedene Themen je spezifisch am Ort oder ist es überall ein bisschen dasselbe?
Das ist überall ein bisschen anders.
Ja.
Das ist sehr spezifisch Und man hat das ja auch sehr spezifisch ausgewählt und sehr spezifisch genutzt. Unsere Vorfahren hatten, wie gesagt, keine Technik, die nutzten, was da ist. Und die machten das sehr exakt und auch sehr pragmatisch. Mhm. Wir denken uns gerne, das war ein Riesen-Hokus-Pokus früher, Judi-Hui und Tralala. Aber ich glaube nicht, dass diese Sichtweise stimmt. Es war ein eher beschwerlicher Alltag und man hat versucht, den Alltag zu regeln. Auf diesen Plätzen hat man auch Politik gemacht. Man hat sich miteinander verständigt, miteinander auseinandergesetzt, neue Lösungen gesucht. Man hat geheilt, man hat sich geschützt, man ist zur Ruhe gekommen, man hat Kraft geholt. Einfach all die Bereiche abgedeckt, die man gebraucht hat für den Alltag. Wir beschreiben das, wir bringen gleich im Herbst ein neues Buch heraus und beschreiben das rund um den Zugersee an verschiedenen Kulturen, die wir da studiert haben. Und du hast mich gefragt, was ich denn zum Spüren noch zusätzlich mir zunutze mache. Und für dieses Buch habe ich erstmals für eine Wissenschaftlerin einen Wahnsinnsschritt gewagt. Ich war mir gar nicht sicher, soll ich nicht. Aber ich habe es gewagt und es reut mich kein bisschen. Habe erstmals mit einem Medium zusammengearbeitet. Denn wenn ich die Testfragen formuliere, muss ich eigentlich ja die ganze Kultur schon kennen. Ich muss wissen, was ich wissen will. Sonst kann ich nicht fragen. Also das ist an dieser energetischen Testform der große Nachteil. Ich muss sehr viel Vorlauf haben, sehr viel mehr wissen, als ich eigentlich schon weiß. Und das Medium, das sieht, ich sehe leider nicht, da bin ich immer noch zu kopflastig dafür. Und das kann mir dann Inputs geben und die kann ich testen. Mhm. Und wenn das, was sie gesehen hat und unsere Testergebnisse dasselbe sind, ohne dass wir das vorher ausgetauscht haben, das muss schön gesondert sein, sonst beeinflusst sich's, dann können wir davon ausgehen, dass da etwas dran ist und so können wir weiterarbeiten. Wir haben damit also unseren Fokus ein bisschen geöffnet und wir haben sehr, sehr spannende neue Erkenntnisse gewonnen, die absolut logisch sind. Es muss dann wirklich nachvollziehbar und logisch sein, damit wir das mitnehmen, denn sonst macht das keinen Sinn.
Ich habe manchmal das Gefühl, je tiefer man oder ich persönlich eintauche in dieses, vielleicht kann man dem einfach ein direktes Erleben, das so nennen, ohne meine Kopffilter, desto logischer ist die ganze Geschichte. Also diese, wenn du mir sagst, ja, weißt du, dann haben sie da die Steine so und so angeordnet und dann quasi die Energie weitergeleitet, dann macht das für mich inzwischen sehr viel Sinn. Auch wenn es auf den ersten, aufs erste Hören so ist, so, what? Geht dir das ähnlich?
Ja, das hängt wahrscheinlich mit unserer Intelligenz zusammen. Sobald wir den Kopf einschalten, können wir ganz viele Schlaufen legen und uns ganz vieles zusammenreimen und stimmig machen. Mhm. Aber das Gefühl, das Erleben, das ist ursprünglicher. Ja. Und ich glaube, das Erleben funktioniert nicht in diesen Schleifen, die ich mir zurechtlege, sondern ich liebe jemanden oder liebe ich ihn nicht. Punkt. Aber mit dem Kopf weiß ich manchmal nicht, liebe ich ihn jetzt oder doch nicht oder ein bisschen mehr oder nochmals anders.
Ja. Ja. Und was heißt, sagt, wenn er das und das sagt oder nicht sagt.
Ja, genau. Da kommen all diese Dinge, aber rein vom Erleben kommen die nicht.
Ja, das stimmt, oder? Absolut. Das direkte Erleben ist absolut klar.
Ja.
Und dann, wenn der Kopf dazu kommt, dann wird es eher unklar und kompliziert und komplex.
Dann kann ich es komplex aufbauschen, so viel ich will, oder?
Das hilft auch nicht.
Nein.
Und trotzdem machen wir es immer wieder.
Genau. So gut. Man sagt ja, das Genial ist einfach.
Ja.
Genial stimmt nur, wenn es einfach ist. Und darum versuchen wir auch alles einfach zu halten und auf den Punkt zu bringen. Und ja, und es funktioniert schon. Mhm. Ich glaube, wir kommen in den Regen. Es beginnt zu tropfen.
Vielleicht sollten wir nicht unter dem Baum sitzen, wenn es dann allenfalls kommt.
Wir flüchten also vor dem Regen und allfälligen Blitzen wieder zurück in die Kirche.
Okay, jetzt sind wir wieder im Trocknigen, gut. Du hast vorhin, als wir hier auch in der Kirche standen, hast du gesagt, ich kann wahrscheinlich heute Abend nicht schlafen oder heute Nacht nicht schlafen. Du hast auch gesagt, du im Alltag läufst du ständig in irgendwelche Dinge hinein. Hast du Techniken, die dir dabei helfen, dass du nicht völlig untergehst?
Ich probiere es immer wieder, allerdings nützen die mal mehr, mal weniger gut. Also ich schlafe immer mal wieder nicht so gut nach Führungen. Ich stehe dann natürlich selber am liebsten auf dem besten Punkt, muss ich mich selber an der Nase nehmen und dann habe ich viel zu viel Kraft gebunkert und die werde ich dann nicht so schnell wieder los. Und ja, das sind dann halt die Nachteile.
Und was ist eine der Techniken, die manchmal nützt?
Das sind so Meditationstechniken. Biete auch Baummeditationen an und da lernen wir dann auch wirklich uns verbinden und herunterkommen und die Energie wegfließen lassen, solche Dinge. Das nützt schon ein Stück weit. Aber wenn ich dann zu sehr aufgeladen bin, dann nützt es zu wenig. Vielleicht kann ich es irgendwann.
Und empfindest du denn das als Problem?
Nein, das empfinde ich nicht als Problem, überhaupt nicht. Das ist eine Folge meiner Tätigkeit. Ich bin sehr froh, dass ich gelernt habe, gute und weniger tolle, weniger verträgliche Energien herauszuspüren. Ich kann an ganz vielen Orten nicht durchgehen, nicht hingehen, weil die Energie für mich nicht verträglich ist. Andere vertragen das oder merken gar nicht viel und mich wirft es fast um. Und das täte mir auch nicht gut, wenn ich lang dort wäre. Und da bin ich ganz froh, dass ich das spüre und dem halt ausweichen kann.
Und dann, wenn du jetzt nicht alleine unterwegs bist, sondern mit anderen Menschen zum Beispiel, die vielleicht nicht gleich viel oder das Gleiche wahrnehmen wie du, was kannst du dann sagen, hey, jetzt ist da, ich kann jetzt da nicht sein? Oder ich meine, das ist ja auch eine große Herausforderung, mit anderen Menschen dann zu sein.
Ja, klar. Aber die kennen mich oder lernen mich kennen. Ja, natürlich, da bin ich rigoros. Das geht einfach nicht. Und ich mache sie dann auch aufmerksam darauf. Es ist auch ein Anliegen von mir an meinen Führungen, die Menschen ein bisschen zu sensibilisieren. Denn an einen Kraftort zu gehen, einmal, das ist sicher etwas Schönes, aber das muss man nicht unbedingt. Was man viel zwingender tun sollte, ist, schlechte Orte zu umgehen. Und zwar schlechte Orte nicht einfach nur einmalig zu umgehen, ich meine die Orte, an denen wir uns regelmäßig aufhalten. Mich fragen, möchte ich da sein, möchte ich da verweilen, geht es mir da gut genug, bin ich da überhaupt leistungsfähig? Und andere Plätze, an die es mich gar nicht heranzieht, die mich abstoßen, der Kopf sagt, nein, nein, das ist ganz schön und da ist nichts, aber das Gefühl sagt, hey, geh da nicht, dass man lernt, auf dieses Gefühl zu hören. Das ist etwas, was wir in unserer Kultur nicht kennen. Wir fragen den Kopf und der guckt mit den zwei Augen und sagt, das ist doch eine schöne Umgebung und da ist gar nichts. Aber mein Bauchgefühl reagiert darauf und ich soll ihm besser vertrauen. Dann geht es mir besser. Meine Lehrerin hat ein großes Experiment gemacht mit kranken Menschen und hat gemerkt, dass der Aufenthalt, der dauerhafte Aufenthalt auf Störzonen sehr schädlich verlaufen kann. Und damit ist nicht zu spaßen.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, sagen wir ganz pragmatisch, mein Arbeitsort, sagen wir mein Büro, wahrscheinlich arbeiten die meisten Hörerinnen in einem Büro, dort stimmt etwas nicht. Was gibt es da für Optionen, um das Optimale zu gestalten?
Ja, das ist schon schwierig. Büro, Bett, Esstisch, all die Plätze, an denen ich mich immer wieder regelmäßig aufhalte, die sollen für mich verträglich sein, sollen für mich stimmen. Die Optionen sind wechseln. Irgendwie den Schreibtisch verrücken, bis es besser ist, den Stuhl auf die andere Seite. Manchmal ist es beengt, manchmal habe ich die Option nicht. Kann ich das Büro wechseln? Kann ich den ganzen Arbeitsplatz wechseln? Kann ich vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, die Stelle wechseln? Irgendwas muss ich mir einfallen lassen.
Und arbeitest du denn auch mit, keine Ahnung, Räuchern oder eben Steinen, um das noch zu optimieren? Oder findest du, nein, wenn das Bauchgefühl sagt, nein, dann muss man dem physisch ausweichen?
Das kann man halten, wie man will, das spielt keine Rolle, welche Methode man da für sich findet. Jeder spricht ein bisschen auf andere Methoden an. Die einen springen auf Räuchern, die anderen kannst du vertreiben mit Räuchern. Wo? Das ist sehr individuell, spielt überhaupt keine Rolle. Es muss für den Menschen stimmen. Der muss sich am Schluss einfach wohlfühlen, dort, wo er regelmäßig ist. Wenn er einmal da durchwandert und merkt, das war jetzt ein Opferplatz oder ein Kriegsschauplatz und da zieht es mir die Hose runter, das ist furchtbar, ja, dann ist das halt so. Das tut mir nichts. Mein Körper ist flexibel, der kommt wieder rauf, oder? Und ich denke, das tut ihm auch gut, mal hoch, mal runter, mal so. Es bleibt alles flexibel im Körper. Wenn ich immer nur drinnen und immer nur auf dem Schreibtischstuhl sitze, habe ich diese Abwechslung nicht, die ich habe, wenn ich durch die Natur gehe. Und das ist extrem wichtig. Also bitte an alle Hörerinnen und Hörer, geht wandern, geht spazieren, geht laufen, geht raus. In die Wälder, unbedingt.
Ja, und ich kenne das von mir selber und vielleicht geht es dir ähnlich und hast es auch schon gehört von anderen Menschen, so dass je mehr man spürt, desto mehr spürt man, logisch. Ja. Und dann ist es ganz einfach so, in diese Falle zu fallen von, ich kann nur noch dort und dort so und so sein, alles andere ist unsicher. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und was du jetzt beschreibst mit der Flexibilität des Körpers, unseres Systems, das spricht davon, ja, wir sind ja immer sicher. Und ich finde das eine ganz, ganz wichtige Entdeckung oder nichts von all dem kann mir wirklich was anhaben.
Das andere ist ein Kopfkonstrukt, behaupte ich. Wenn ich sage, ui, ich kann nur noch so und darf das nicht, da enge ich mich mit dem Kopf ein. Für den Kopf ist das logisch, das ist eine Kopfgeschichte, die kann ich entwickeln, ja, die kann ich kafkaesk ausgestalten, wenn ich das will. Also das kann Formen annehmen, die absolut krude sind. Aber das stimmt nicht. Der Mensch ist zwar komplex konstruiert, aber der ist stabil. Der hält etwas aus.
Ja, und ich weiß nicht, ob du auch in diese Richtung gehst, aber auch weil es nicht an mir selber liegt, mich sicher zu halten. Also es ist nicht die Aufgabe meines Egos, meines Kopfes, die Sicherheit zu gewährleisten, sondern das liegt, wie auch immer man das nennen will.
Das liegt auf ganz vielen Ebenen, im Leben selbst, im lieben Gott, wenn jemand gläubig ist, in der Gesellschaft. Ja. Wie bete ich mich in die Gesellschaft ein? Das war früher aber natürlich noch sehr viel wichtiger als heute. Früher war ich von der Gesellschaft abhängig und heute bin ich doch einigermaßen, nicht ganz unabhängig, aber doch sehr viel unabhängiger. Also.
Und wie hältst du persönlich denn dein Zuhause oder die Orte, an denen du dich häufig aufhältst, in Schuss?
Ich habe natürlich alles entstört, das ist ganz klar. Ich entstöre auch, wenn ich ins Hotel gehe, für den Aufenthalt mein Zimmer, damit ich da wohl bin. Und reinige das auch energetisch immer mal wieder. Früher haben die Priester die Aufgabe gehabt, energetisch zu reinigen. Das wird heute wahrscheinlich kaum mehr irgendwo gemacht. Stellen wir immer wieder fest, wenn man an ein schönes Kreuz herankommt, auf einem Berg irgendwo ein Kreuz, da laden die Menschen halt auch gerne ihre Sorgen ab. Und Kreuzpunkte waren früher sehr kraftvolle Punkte in der Regel, weil die Priester haben diese Sorgenergie, diese Informationen immer wieder energetisch weggenommen. Und das tönt heute für unsere geschulten Ohren schon sehr merkwürdig. Was macht denn der? Und das kann man ja nicht. Und heute bleiben diese Informationen dort hängen, dort gespeichert. Und es passiert oft, wenn man zu einem Kreuz herankommt, es wird so schwer. Fällt so fast ein bisschen mit den Schultern nach vorne, es drückt einem ein bisschen in den Boden, wenn man sensibel ist auf diese Energien. Wenn nicht, spürt man vielleicht nichts.
Und wie konkret entstörst du jetzt zum Beispiel ein Hotelzimmer?
Wir bieten das auch an in der Forschungsstelle. Das ist eine Technik, die wir ausgearbeitet haben. Die geht aber ins Detail. Da möchte ich gar nicht ins Detail gehen.
Schade. Mann! Genau. Das wird nicht verraten.
Nein.
Okay. Gibt es vielleicht ein ganz kleines bisschen, das du verraten magst? Dass jeder für sich selbst ausprobieren kann, was zu ein bisschen mehr Wohlbefinden führt.
Ja, das tönt jetzt esoterisch in den Ohren der Hörerinnen und Hörer, bin ich mir sicher. Probiert einfach mal, euch selber und die Umgebung mit Liebe zu füllen. Und schaut, was passiert. Das ist ein spannendes Experiment.
Und gar nicht mal so einfach. Vielleicht als Abschlussfrage, eben du hast gesagt, du warst ein Kopf auf zwei Beinen, dann hast du dieses Gebiet der Kraftorte gefunden, die Energiearbeit, Blanche Merz. Gibt es eine Tradition oder andere Formen der Spiritualität, die dich, oder vielleicht sagst du dem gar nicht Spiritualität, vielleicht projiziere ich das jetzt einfach, die dich geprägt haben.
Nein, es gibt eigentlich keine andere Form. Ich bin auch nicht unter dem Namen Spiritualität in dieses Gebiet hineingekommen, sondern einfach aus eigentlich wissenschaftlichem Interesse. Und das berührt sich alles. Und ich habe gemerkt, all unsere Studienfächer, die liegen auf einem Kraftort ebenso übereinander. All diese großen Gebiete berühren sich, bedingen sich gegenseitig. Natürlich haben wir alles auseinandergenommen. Wir können gar nicht mehr alles zusammen studieren. Das würde längst unseren Rahmen sprengen, weil jedes Gebiet ist so groß geworden. Aber eigentlich lassen sich all die Gebiete gar nicht wirklich trennen. Also ich komme immer in alles miteinander hinein und das gefällt mir sehr gut an dieser Art der Forschung, dass ich so mitten in unserem Denken und Empfinden, in unserer Kultur, in unserem Glauben, sowie im Mittelpunkt mich befinde und von da aus dem Vollen schöpfen kann.
Und jetzt die wirklich letzte Frage, das wollte ich nämlich unbedingt noch fragen. Ich sehe, du bist schwarz angezogen. Das ist ja auch immer meistens meine Wahl. Ist das Absicht?
Ja, schon als Kind. Und ich wurde immer gehänselt. Und das hat nichts bewirkt.
Und hat es heute auch einen energetischen Grund?
Nicht wirklich. Ich nehme natürlich sehr viel auf. Und manchmal schleppe ich aber auch dann Energien mit, die ich gar nicht mitschleppen will. Vielleicht wäre das in einem weißen Kleid besser, das weiß ich nicht.
Ah.
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, ob das vielleicht einen Einfluss hätte.
Als Schwarz zieht jetzt noch an?
Ja, ja, oh. Ja. Schwarz zieht dann.
Ich habe gemeint, das tut ab.
Nein, das ist das Weiß. Das.
Shit!
Ja.
Alles falsch.
Nein, alles richtig.
Danke vielmals. Wieder in der S-Bahn überdenke ich meine Garderobe, alles in Schwarz, und bin einmal mehr fasziniert davon, wie unterschiedlich und individuell sich uns die Realität erschließt.
und letztlich dann halt doch wieder so ähnlich, nicht? Im Körper, als wiederholbar erlebtes Empfinden von, naja, etwas, was über mich hinausgeht. Also eben einfach holy embodied. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ciao zusammen. RevLab.